Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection Podcast Episode. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Nils.
Hallo.
Und ich bin der Florian. Ja, Nils, schon fast wieder einen Monat um, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
3 Wochen, oder?
Ja, ist auch fast ein Monat.
Aha. Aber ja, war ja auch immer, nennt man das im Eishockey dann auch englische Woche, kanadische Woche?
Ja, in Kassel kanadische Woche, überall anders englische Woche, keine Ahnung.
Ja.
Ja, alles gut. Wir werden aber regelmäßiger.
Ja, das sagen wir ja immer.
Naja, aber also jetzt dadurch, dass es jetzt, glaube ich, nur 3 Wochen waren, sind wir ja schon regelmäßiger als sonst. Ja, aktuell spielerisch gar nicht so viel passiert eigentlich. Kommen wir später noch zu. Wir können einmal darüber sprechen, zu den Neuausfällen, Zurückkehrern und Wiederkommern. Und ja, fangen wir an. Alexander Heinrich, Mittelfußbruch, Saisonende. Bitter oder nicht so bitter für die Huskies? Also bitter natürlich für ihn definitiv, sportlich gesehen. Fällt der Captain weg? Ja.
Ja, wie soll man sagen? Spielerisch war auch nicht seine beste Saison, aber ich glaube halt, also wenn man die Spieler teilweise so hört, der ist als Captain halt schon irgendwie wichtig auch und ich denke schon, dass das ja, dass man das schon merken könnte, dass er fehlt. Und bitter vor allen Dingen auch für ihn, weil das ist jetzt schon wieder so eine langwierige Verletzung und ich, keine Ahnung, ich will es nicht immer sagen, wow, so Karriereende, aber ich meine, er ist jetzt auch, er ist 5 Jahre jünger als ich, aber er hat ja eigentlich noch ein paar Jahre drin, aber ich meine, so eine Verletzung, wo du dann auch nicht schnittschuhst, du musst wieder komplett zurückkommen, Muskelaufbau muss wiederkommen, das ist auch nicht einfach, ne?
Ja, die Frage ist eigentlich auch fies gestellt. Natürlich ist so ein Ausfall immer bitter.
Ja, also darüber müssen wir nicht reden. Ich mag ihn auch total gerne und irgendwie, er ist ja auch vor allen Dingen noch so ein bisschen das Bindeglied des Neuanfangs, wenn man das so sagen kann. Er war ja immer da, ne? Hessenliga schon. Kam er dann damals ja zurück aus Bad Kissing, war das, glaube ich, ne?
Ja.
Und insofern auch ein bisschen, für mich immer noch so ein bisschen auch Nostalgie-Bonus einfach bei ihm da. Und irgendwie ist er halt auch Kassler Eishockey. Deswegen, also ich finde es schon bitter. Also mir wird er schon fehlen in jedem Spiel. Also ein Spiel ohne ihn, das fühlt sich nicht richtig an.
Ja, ich denke mal, es hängt jetzt auch davon ab, wie die Regeneration verläuft.
Gucken wir mal. Naja, Sommer halt, ne? Also muss gut laufen und dann hoffentlich dann nächstes Jahr wieder zurück. Und ich meine, der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass er ein Kasseler Junge ist, macht er die Regeneration natürlich auch in Kassel und so und er wird ja schon beim Team bleiben.
Ja.
Das ist ja auch wichtig. So, ist jetzt nicht ein Spieler, ein Kanadier, der vielleicht ausfällt und sagt, naja, ich mache die Reha dann irgendwie in Nordamerika oder so.
Ja, klar. Also, muss man gucken, wie das wieder verläuft. Ist die Frage, ob er da nochmal zurückkommen kann, nochmal anknüpfen kann an die Leistung. Und
also wir gehen jetzt erstmal nur von Saisonende aus und ja, alles Weitere muss man gucken. Aber klar, ich meine auch gerade so mit Klinge die Karriere zu Ende ging und so, das sind einfach so mit Verletzungen, ich weiß nicht. Kann man eigentlich nur hoffen, dass er wirklich wieder vollends gesund zurückkommt und dass es weitergeht.
Definitiv. Wer vorerst nicht mehr zurückkommt oder mal gucken, vielleicht auch irgendwann mal zurückkommt, ist Curtis Gädig. Der hat Kassel mittlerweile wieder verlassen, 2 Einsätze gemacht im Husky-Dress und war wohl zu früh fürs Knie. Eigentlich ähnlich wie in Bremerhaven, das Ganze. Vielleicht wieder zu früh aufs Eis geschickt, keine Ahnung.
Ja, ist schwer zu sagen. Macht man zweimal denselben Fehler? Also ich meine, das liegt ja dann letztendlich an ihm zu wissen, wann er wieder fit ist. Aber unter Schmerzen spielen macht natürlich keinen Sinn. Also ist klar, dass er dann beenden muss. Und dann muss man halt gucken, ob es im Sommer reicht. Und wenn es nicht reicht, hoffentlich ist er dann so ehrlich zu sich, um zu sagen, ist noch nicht. Das muss vollends ausheilen. Oder vielleicht wird es dann auch gar nicht mehr. Die Gefahr ist natürlich dann auch bei ihm gegeben. Ne? Also Verletzungen sind halt immer so eine beschissene Sache eigentlich, ja.
Definitiv. Und gerade mit Knie, ne?
Braucht man dann zum Eishockey-Spielen durchaus mal, ja.
Ab und zu schon, ja.
Ja, schon.
Ja. Dafür ist jetzt in Kassel in der Verteidigung neu Maximilian Adam aus Wolfsburg.
Aus Görlitz.
Entschuldigung, natürlich aus Görlitz. Steht aber noch bei den Grizzlies unter Vertrag. Bereits 5 Spiele für die Huskies bestritten. Ja, läuferisch eine Augenweide, finde ich. Also.
Ja, Offensive kommt noch, bin ich mir ganz sicher. Das ist. Ich neige ja immer dazu, Fanboy zu werden von Spielern, die mir wirklich gefallen. Und letzte Saison, Maxi Adam war einfach eine Augenweide in Weißwasser. Das war einfach. Das war all das, was ich bei einem jungen Spieler sehen will. Das ist Offensivinstinkt, immer am Laufen. Und auch einfach, er hat einfach die kleinen Dinge richtig gemacht. Und wenn er mal, und er, natürlich macht er Fehler auch, die muss er dann hinten wieder ausbügeln. Aber meistens macht er das dann auch, weil er es eben erlaufen kann. Und nee, das ist auch einfach, was mir bei ihm immer so gefällt, ein Verteidiger, der weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, wo man dann einfach mal in den Slot läuft. Hm. Also ich meine, als Verteidiger, ich kriege normalerweise graue Haare, wenn ich bei manchen Verteidigern sehe, wo die wieder rumturnen. Aber er gehört halt zu denen, die sind genau im richtigen Moment dann vorne und nehmen dann den Rebound im Slot, wo du dir denkst, ja, da hat jetzt eigentlich ein Verteidiger nicht unbedingt zu stehen, aber bei ihm funktioniert das halt. Und wirklich unfassbar cleverer Spieler, in meinen Augen eigentlich auch längst aus der DL2 rausgewachsen, aber hat ja in Wolfsburg noch nicht so funktioniert. Hat auch seine Gründe sicherlich. Insofern, ich freue mich riesig, dass er nochmal im Huskies-Trikot ist.
Ja, und man munkelt ja, dass das sogar bis zum Ende der Saison der Fall sein wird. Ist die Frage, ob man dann wieder diesen Wechseltrick macht, weil auf 20 Spiele kommt er nicht mehr. Kann maximal 14 Spiele schaffen.
Genau.
5 hat er gemacht, 9 sind es noch. Also nach Adam Riese und Maximilian Adam sind das dann 14 Spiele. Ja, muss man gucken. Ich denke mal, diesen Trick wird man anwenden.
Ich hoffe es. Also ich, wenn er in Wolfsburg, also wenn das jetzt, wenn man ihn entbehren kann, dann hoffe ich, dass er in Kassel spielen wird, weil eine Mega-Verstärkung.
Ja. Haben wir wahrscheinlich, also nee, wir haben ja jetzt mittlerweile ein bestätigtes Debüt von Jan Nienhuis. Wie spricht man ihn richtig? Du hast doch da Schulungen bekommen, glaube ich.
Ja, Jan Nienhuis, das ist schon richtig.
Ach, sehr gut. Habe ich das sogar richtig gemacht. Ich war jetzt zu Gast im Wolfsburg-Podcast, aber das wird erst irgendwann ganz spät ausgestrahlt, wie bei so einer Fernsehproduktion. Die machen das so professionell. Na, egal. Könnt ihr irgendwann mal hören. 3-on-3 Overtime. Gruß an dieser Stelle. Einfach mal reinhören, dann hört ihr meine Wenigkeit auch noch dort, wenn euch noch nicht genug ist nach diesem Podcast. Auf jeden Fall haben wir am Wochenende das Debüt von Jan Nienhuis in Wolfsburg. Ja, jetzt auch nicht so viel gescored als Stürmer. 1 Punkt und 7 Minuten 55 Time on Ice im Durchschnitt. Das ist schon okay. Also es ist zum Beispiel mehr, als Erik Valentin bekommt in Wolfsburg, aber auch weniger als Maxi Adam bekommen hat. Maxi Adam hat, glaube ich, noch einen Ticken mehr, müsste ich nochmal nachschauen.
Ja, ich glaube, so 8 Minuten oder so müsste der gehabt haben. Bin mir nicht ganz sicher.
Maximilian Adam, 6 Minuten 45, also Jan Nienhuis 7,55. Ja, genau, also so rum was. Und schauen wir mal, wie er sich im Husky-Stress macht und für wie viele Spiele wirklich Nienhuis da ist. Die Stimmen aus Wolfsburg sagen, es hat sich angedeutet, da er dort auch immer weniger Eiszeit bekommen hat zuletzt und
Naja, was passiert in Wolfsburg, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet?
Ja.
Naja, der Kampf um Platz 10, also mit anderen Worten, jetzt kommen die kritischen Spiele, man will unbedingt die Top 10 erreichen, sieht ja ganz gut aus, weil Köln-Krefeld ja auch nur da so rum. Und sieht zwar ganz gut aus, aber das, du weißt, wenn es um irgendwas geht, die jungen Spieler sind die Ersten, die das mit Eiszeit büßen müssen.
Klar.
Und gerade auch, wo es, ich sag mal, wo die kleine, aber feine Fanbasis in Wolfsburg auch nicht so zufrieden zu sein scheint. Und ich meine, Pat Cortina hat auch immer Druck, war ja abzusehen. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass die jungen Spieler sich dieses Jahr nicht so entwickelt haben, wie sie hätten sollen, weil nach der letzten Saison, die in Wolfsburg ja katastrophal lief, musste diese Saison einfach ein großer Fortschritt kommen. Es müssen die Playoffs kommen oder Pre-Playoffs erstmal. Und da ist viel Druck da und deswegen glaube ich, schickt die jungen Spieler einfach nach Kassel.
Sehr gut, ja.
Da spielen sie zwar auch nicht, aber ist egal. Nein, also ich glaube, in Kassel kann man sie besser gebrauchen. Und Nienhuis ist auch ein Spieler, er gehört zu den Helden der U20-WM. Er war Teil der Mannschaft dort, er hat auch echt gut gespielt und hat sich auch behauptet gegen die Top-Spieler aus anderen Nationen. Und insofern ein Spieler, glaube ich, den wir in der DL2 sehr, sehr gut gebrauchen können.
Sehr schön zusammengefasst. Ja, wen wir auch gut gebrauchen können, wer aus dem verletzten Lazarett wieder zurückkehrt, ist Derek Dinger. Haben wir, ja, was hast du im Vorgespräch, hat Nils gesagt, man hat ja eigentlich erst gemerkt, wie sehr man ihn braucht, als er nicht mehr da war. Und ja, die Abwehr war tatsächlich teilweise nicht so stabil in letzter Zeit. Und schauen wir mal, ob er die Abwehr wieder zu alter Stabilität führen kann, ist eigentlich auch übertrieben. Aber zu Beginn der Saison war es schon sehr, ja, sehr organisiert in der Abwehr. Zuletzt sah das nicht mehr so organisiert aus. Und
naja, ich finde, Derek ist nicht so der auffälligste Spieler im Team. Also wir erinnern uns ja noch, letztes Jahr war er so dann ab Silvester ging so seine Zeit eigentlich los. Also ich fand, er war der beste Kasseler Verteidiger so in der zweiten Hälfte, kann man sagen, der Saison. Wurde eigentlich immer stärker. Und diese Saison finde ich, er ist weder so schlecht wie letztes Jahr am Anfang der Saison, noch dass er schon so diesen Offensivtouch hat wie letztes Jahr. Aber er ist einfach, ich glaube, gerade dieses Unauffällige, dieses Dasein, das ist einfach unfassbar wichtig. Weil ich meine, für die Offensive hat man auch teilweise noch andere Spieler, aber in der Defensive, es wird unter gruselig und ich finde, da macht Dinger echt einen sehr, sehr guten Job.
Ja.
Er ist einfach so das Bindeglied zwischen dem Offensiven und dem Defensiven. Und das, ich denke auch, er wird sich auch noch steigern. Also ich glaube, auch in den Playoffs wird er wieder zu so einem Monster werden, glaube ich. Das ist auch so sein Ding.
Wird auch Zeit fürs erste Tor. Also kann er sich auch gerne für die Playoffs aufheben. Aber
ja, klar, noch torlos. Selbst Marco hat schon ein Tor.
Ja. Was soll das denn heißen?
Naja, Marco war sonst so eigentlich der Letzte, wo man das erwartet hat, dass er dann noch so trifft. Mhm. Aber eigentlich ist Derek der Einzige mit mehr als 5 Spielen, der noch kein Tor hat. Ja. Ja. Also ja, am besten gleich morgen Comeback, Tor. Haben wir das Thema auch abgehakt.
Können wir alle mit leben, glaube ich.
Ja. Nee, ich glaube auch bei Derek, was auch noch dazu kommt, der ist zwar, ich glaube, er ist nicht der Lauteste in der Mannschaft, so vom Gefühl, aber er ist trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, er ist sehr, sehr professionell so, was Eishockey angeht, Erfahrung und Vorbereitung und er, wenn man ihn auch so sieht, er ist einfach topfit und ich glaube, dieses professionelle Arbeiten ist halt für viele auch einfach wichtig. Also das, was ich auch so ein bisschen bei Richie zum Beispiel immer sehe, einfach so ein richtig guter Profi einfach. Und so Spieler brauchst du, wo sich andere dran orientieren, quasi. Dieses Eishockey-Leben. Und ich glaube, das ist bei Derek halt wirklich gegeben und deshalb ist er sehr, sehr wichtig.
Aber, ja, stimme ich zu, aber wir hatten ja zum Beispiel Mike Little auch immer als Vorzeigeprofi, ne, erwähnt. Und der war zum Beispiel sehr isoliert, so vom Team oder im Umgang mit dem Team. Und ja, wollte ich nur mal so kleine Notiz am Rande. Nein, ja, alles aber, gut. Aber ich glaube, dass bei Derek ist das nicht der Fall.
Den sieht man aber auch, ich will jetzt nicht sagen, also das kommt jetzt falsch rüber, wenn ich sage, man sieht ihn im Kasseler Nachtleben, aber man sieht Derek. Ja. Also selbst bei meinen wenigen Besuchen in Kassel wusste ich dann doch, guck mal, da ist er ja. Mhm. Also er ist präsent, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube auch, er ist auch mit den jüngeren Spielern unterwegs und wir hatten das ja, glaube ich, auch mal mit Florian Kraus, dass er ihn da so ein bisschen an die Hand genommen hat. Ich glaube, so einer ist er auch, dass er da wirklich auch bereit ist, sein Wissen halt weiterzugeben oder ja.
Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen auch unterschätzt von den Fans auch, glaube ich.
Ja, aber du hast
Weil
meistens
er halt nicht,
so...
Er ist nicht der Hurra-Spieler, so.
Genau,
ne?
Das ist ja meistens so.
Ja, gut, aber er hat natürlich den Bonus, Kassler Junge natürlich, aber trotz allem glaube ich, viele wissen nicht, wie wichtig er ist.
Ja, das sieht man dann, wenn er nicht da ist, um auf den Eingangssatz wieder zurückzukommen.
Ja, natürlich. Also ich finde jetzt im Januar die Verteidigung, das ist, ja. Also ich habe die Goalies nicht beneidet.
Ja. Ja, dann der aktuelle Stand aus dem verletzten Lager. Chris ist neu dazugekommen mit, glaube ich, Schulterverletzung, Schulterproblemen.
Ja, hoffentlich nicht lang.
Ja. Burns ist dabei, dazu weiß man, glaube ich, nichts. Und Richie Müller ist auch weiterhin, nimmt er nicht am Spielbetrieb teil.
Burns fehlt auch sehr.
Sowieso.
Ja, großartiger Spieler. Und Idol von Nachwuchsspielern.
Das stimmt. Er hat ihn nur wegen seiner, er hat ihn nur gewählt wegen seiner spielerischen Leistung und nicht wegen der Rückennummer, auf keinen Fall.
Nein, 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 auf keinen Fall.
Ja, ja, sehr gut. Ja, können wir ein bisschen über die letzten Spiele der Huskies sprechen. Waren jetzt gegen Landshut Back-to-Back mit Sonderzug-Wochenende. Eigentlich anders ausgegangen, als viele erwartet haben. Nämlich ausgerechnet das Sonderzugspiel wurde gewonnen und das Heimspiel, wo man mitgerechnet hat, dass man es auf jeden Fall gewinnt, wurde nicht gewonnen. Alles in allem eigentlich 3 Punkte gegen Landshut, würde ich sagen, zu wenig. Aber das ist ja auch wieder Klagen auf hohem Niveau, denn die Huskies sind ja immer noch Tabellenführer. Trotz der letzten Spiele, die jetzt eigentlich alle nicht mehr so überragend waren wie zu Beginn der Saison, teilweise war man glücklich, dass die Huskies Wege gefunden haben, die Spiele noch zu gewinnen. Teilweise mit haarsträubenden Fehlern Spiele aus der Hand gegeben. Ja, gegen Landshut war, hat sich eigentlich auch alles so ein bisschen davon wiedergefunden, ne? Was so in der letzten Zeit so war. Also.
Ja, ich muss mich gerade ein bisschen, also ich muss ein bisschen überlegen. Wir haben das letzte Mal am 8. aufgenommen. Das heißt, danach kam dann das 4-0 gegen Bayreuth, kann das sein? Das war das erste Spiel nach unserem Podcast?
Ja. Könnte gucken, warte.
Das war ja so ein Auftritt, wo ich gesagt habe, ich glaube, das war das Schlechteste, was ich jemals von einer Auswärtsmannschaft in Kassel in der DL2 gesehen habe.
Wir haben aber heute gelernt, danke HNA, wir haben heute gelernt, die Powerbreaks waren schuld. Weil da hast du gerade auswärts gesagt, das war zu Hause.
Ja, das war das schlechteste Auswärtsteam in Kassel quasi.
Ach so, ja, aber dass die Huskies trotzdem nicht ihr Spiel durchgezogen haben, die Huskies haben ja nicht dominant gewonnen, ne? Also
ja, gut, aber wenn ich überlege, wie es danach weiterging, dann war das Spiel in Tölz, in Frankfurt, dann zu Hause gegen Freiburg, das waren ja fast schon tote Auftritte, ne?
Ja.
Also vor allen Dingen auch kraftlos, saftlos, wie auch immer man das beschreiben will.
Ich glaube, das Highlight war das Freiburg-Spiel. Das nochmal. Ja. Ja, dann ging es zu Hause gegen Frankfurt.
Ja, das war zumindest torreich.
Das war torreich und dank Matchwinner Dave Miskowski.
Ja, das war ein echt
Mike schräges Spiel. Mike Miskowski. Mike,
ja, aber das war ein echt schräges Spiel.
Ja, aber
also, ich hätte nicht gedacht, dass nach dem 2-3, also weißt du, also, wenn du zu Hause einfach nach dem ersten Drittel 2-0 führst, dann denke ich mir so, jetzt musst du doch die Sicherheit haben. Und dann kommt ein zweites Drittel, was am Rande der Arbeitsverweigerung war. Also, da, ich würde sagen, da laufen die 89ers gegen schlechte Gegner im Schnitt mehr. Das war schon echt irre. Und dass nur 2-3 stand, war ja eigentlich noch gut. Ja, und dann kam diese Miskowski-Aktion, die so, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat.
Ja, er wollte sich rächen, also ist ja okay, aber der, also...
Ja, aber doch nicht von der Bank kommt und das, genau, das ist dumm, weil ne, Schäferin macht eigentlich nichts, dass er 2 Minuten kriegt, war schon ein Witz. Und ja, und ne, und dadurch kamen die Huskies halt auf 5-3 weg und da habe ich auch gedacht, okay, jetzt muss man sich doch fangen, aber wie schnell Frankfurt dann eigentlich wieder ausgeglichen hat. Und dann habe ich eigentlich mit nichts mehr gerechnet. Also ich dachte nicht, dass da nochmal so, aber dieses überragende Kasseler Powerplay, von dem wir schon die ganze Saison schwärmen, es hat einfach funktioniert an diesem Tag.
Ja, war super.
Ja, an dem Tag hat es funktioniert, ja. Also waren ja auch schöne Tore teilweise.
Das stimmt. Stimmt. Aber, also, ja, ich. Die Frankfurter werden sagen, ja, aber Schäferins Check gegen den Kopf, okay, ja. Kann man sagen, also hätte man vielleicht auch 2 Minuten geben können, hätte man auch 2 plus 10 geben können, sagen, aber
keine
damit wäre es auch
also,
gegessen
wie
gewesen.
Gesagt, ich kenne genau eine Kameraeinstellung und wir haben gerade die Diskussion, um mal kurz abzuschweifen, Melanson von Bayreuth ist doch gesperrt worden. Für 2 Spiele wegen Check gegen den Kopf und das Video, was sie gezeigt haben, war halt von oben, man sieht es nicht wirklich gut und du siehst eigentlich, wie er mit dem Ellbogen in den Gegner reingeht.
Ja.
So, anhand dieses Videos hätte ich gesagt, oh, mit 2 Spielen ist er eigentlich noch gut dran. So, und dann gibt es mittlerweile aber so ein Slow-Motion-Video aus einer anderen Kameraeinstellung, und zwar von vorne quasi, und du siehst, wie er eigentlich vom Ziel auf die Brust geht. Also gar nicht Ellbogen hoch oder so, sondern die Ziel des Checks ist Brust. Ich glaube, er erwischt ihn zuerst an der Nase, klar, Gesicht, faul dann, ganz klar ist der Kopf. Aber die Absicht, finde ich, wird deutlich gemildert in diesem Check, wenn man einfach einen anderen Winkel hat. Und so ist es nämlich bei Checks gegen den Kopf immer. Du brauchst eigentlich brauchst du 4 Winkel, um wirklich zu gucken, wo der Einschlag war und der Erstkontakt. Und nur darum geht's. Wenn der Erstkontakt am Körper war und erst dann zum Kopf rutscht, na, dann ist das halt so.
Ja.
Ja, und aber das ist, finde ich, entscheidend für sowas. Und so, solange man nur eine Kameraeinstellung hat, zu sagen, oh, das muss man pfeifen, das war gegen den Kopf und so, finde ich immer schwierig.
Ja, ich finde,
also während des Spiels sich darüber aufregen, ist okay, aber wenn man hinterher das Video sieht, dann muss man einfach sagen, ich weiß es nicht.
Ja, du siehst es in dem Video nicht richtig, das stimmt.
Ja.
Ja, aber die Löwen, die haben alle den kompletten Spray-Stream gehabt und haben das gesehen. Ach, was weiß ich, egal. Fakt ist, Miskowski hat die Chance auf den Sieg genommen. Oder die Huskies eigentlich wieder zum Leben
erweckt. Ja, sie waren ja nochmal auf 5-5 dran, aber ich wollte gerade sagen, ja genau, er hat die Huskies zum Leben erweckt, genau.
Ja. Na gut, wo waren wir? Ach, Frankfurt-Spiel.
Dann, genau, dann kam Freiburg zu Hause, das war ja auch nicht gut. Einfach nicht gut. Nee, da lief man das ganze Spiel eigentlich dem Spiel hinterher so.
Ja.
Dann, nee, Quatsch, Freiburg war ja schon
Freiburg
davor.
War
stimmt,
davor,
war
genau.
Schon, stimmt, wir ja. waren ja schon Frankfurt-Heimspiel. Dann kam, ja, Landshut-Heimspiel. Boah. Wieder mal ein 2-0 verdattelt zu Hause.
Ja.
Irgendwie unnötig, ne? Aber eigentlich auch verdient.
Ja.
Also ich würde schon sagen, dass Landshut an dem Tag irgendwie verdient gewonnen hat.
Sagen wir mal so, du kannst dich nicht beschweren, dass Landshut gewonnen hat.
Ja, oder so. Kann man es ausdrücken, ja. Ja, und dann kam das Spiel in Landshut. Das war nicht weniger schräg als das Spiel gegen Frankfurt.
Das stimmt. Also Unterhaltungsfaktor war definitiv da. Ja.
Ich glaube, es war einfach das beste Sonderzugspiel, was du haben kannst. Weißt du, dein Team liegt schon haushoch hinten. Du hattest diese Berg- und Talfahrt auf dem Sonderzug einfach auch und am Ende feiern. Hast du eigentlich alles das, was du willst. Du holst ein 5-2 auf und drehst es in einen Sieg. Also, ist doch geil auswärts.
Ja, natürlich. Alles gut. Beschwert sich auch.
Ja, aber ansonsten, also das zweite Drittel, also die Strafen auch wieder, ja, irgendwo zwischen Fantasie und unnötig.
Du wolltest nichts zu den Schiedsrichtern heute sagen.
Das, also ich fand, also ganz ehrlich, also Hascherholzer, ne? Erstes Drittel haben sie nichts gepfiffen. Letztes Drittel haben sie eigentlich nichts gepfiffen. Und im zweiten Drittel hatte man so den Eindruck, Leute, wir sind auch noch da, wir wollen auch wahrgenommen werden, hallo. Ich weiß nicht, keine Ahnung, es war einfach alles ein bisschen komisch. Und auch der Penalty-Schuss. Ernsthaft? Das Foul ist, nachdem er schon geschossen hat. Das ist abstrus, da ein Penalty zu geben. Nach welcher Regel?
Die Schiedsrichter haben immer recht und du darfst sie nicht
kritisieren. Ja, natürlich, natürlich, die Schiedsrichter haben immer recht.
Ich habe leider die Strafe von Jerry nicht gesehen, was er gemacht hat.
Warum er 2 Minuten bekommen hat, weiß ich auch nicht. Also eigentlich ist das die klassische Strafe für, ich hau den Schläger gegen die Bande oder so, dafür soll man das kriegen. Vielleicht hat er auch irgendwas Schönes gesagt, verdient hätten sie es. Wenn Jerry 2 Minuten kriegt, ich denke, dann wird er schon das Passende getan haben. In dem Moment vielleicht auch einfach richtig.
Ja.
Keine Ahnung. Manchmal muss man das auch tun. Und letzten Endes, sie haben das Ding ja am Ende wirklich, also das war ja ein richtig starkes letztes Drittel. Sie hätten es eigentlich in der regulären Spielzeit noch gewinnen müssen.
Das stimmt.
Und das Tor in der Overtime war natürlich, also hat den Scherzo eigentlich wirklich absichtlich mit dem Schlittschuh da.
Keine Ahnung.
Das war ja schon Sahne irgendwie. Und dann auch
Ja.
Trivino, wie das Ding hochprallt und er wirklich noch ein bisschen wartet. Also du merkst auch, also als wenn er überlegt hat, ah, jetzt ist er noch zu hoch,
Ja,
ich muss noch
genau,
warten, bis die
genau.
Latte kommt und dann hau ich dran.
Das Gefühl hatte ich auch
Also
bei dem
es war schon
Baseball-Tor.
genial, das war
Ja.
wirklich genial. Für mich ist das Tor des Monats, muss das eigentlich werden.
Ja. Wobei ich echt gedacht habe, die Schiris nach der Leistung geben sie es nicht.
Ja, aber
Aber.
andererseits, erklär das mal, weil du gibst auf dem Eis Tor und dann erklär mir doch einfach mal, wie willst denn du aus so einem Kamerawinkel, du hast ja nur von oben immer herab. Du kannst ja eigentlich nie wirklich sagen, ja, ich lag 100% falsch.
Ja.
Das ist so gut wie gar nicht möglich bei so einer Entscheidung.
Ja, das stimmt.
Also wenn sie da und sich umentschieden hätten, dann wäre ich auf die Begründung gespannt gewesen und die hätten sie liefern müssen. Aber ja, also die waren an dem Tag für alles gut, aber eigentlich eher im zweiten Drittel nur, ja.
In der Overtime war das eben wieder gegessen. Ja. Wir gehen später nochmal auf die anderen Back-to-Back-Spiele ein. Wollen noch ein bisschen über den kommenden Gegner reden. Am morgigen Freitag, wir nehmen ja heute Donnerstag auf, geht es gegen die Lausitzer Füchse zu Hause. Ist auch nur ein Spiel am Wochenende.
Das glaube ich ganz gut mit den ganzen Verletzten so.
Ja, Montag, Dienstag frei. Quatsch, Sonntag, Montag frei. Habe ich
Naja,
gehört.
man hat ja dann noch nächstes Wochenende frei, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Länderspielpause, man spielt dann erst dienstags wieder oder so, ne?
Ja. Nee. Ach so, doch, das Spiel ging. Ja, 7. Februar geht's weiter. Das ist nächsten Freitag. Ist keine
Echt? Sieb
Länderspielpause.
7. Februar geht's weiter gegen?
Ja, ist doch nur Top Team Peking, die spielen.
Ja, hast du auch wieder recht.
Ja.
Echt am 7.?
Ein
Ah,
Derby
Tatsache.
gegen Bad Nauheim.
Das habe ich verdrängt. Also Nauheim. Sorry, aber also Nauheim. Das ist.
Und da drauf dann in Heilbronn Topspiel.
Und dann schon wieder so ein Back-to-Back. Ich hasse diese Back-to-Backs. Wer hat denn diese Scheiße eingeführt?
Ja, keine Ahnung. Also ich bringt das wirklich mehr Spannung in die. Aber ja, da, die Frage können wir gleich beantworten. Die Frage beantworten wir nach einer 30-sekündigen Werbepause. Nein.
Ja, super.
Nein, aber ja.
Dann haben wir nicht mal Werbung. Wir machen jetzt einfach nur 30 Sekunden nichts.
Aber ja, mal ganz ehrlich, also wir werden ja gleich nochmal drüber sprechen, über Back-to-Back-Wochenende und. Vielleicht stellen wir am Ende fest, dass es gar nicht so scheiße ist. Aber wir sprechen erst noch über den kommenden Gegner, Weißwasser. Ja, die Lausitzer Füchse eigentlich mit einer Saison zum Abhaken bisher. Eigentlich die Fanbase mega unzufrieden, fordert schon seit wie viel Spielen den Rauswurf von Corey Nielsen?
Keine Ahnung, also sie hatten ja schon Stimmungsboykott und alles so.
Ja. Also da brennt es eigentlich richtig. Ja. Halten sich aber irgendwie noch so ja, eigentlich in Schlagdistanz zu Platz 10. Meinst du, da fliegt der Trainer noch, wenn das fix ist, oder?
Ich glaube, es gibt einen Grund, warum der Trainer nicht fliegt.
Der wird zu teuer sein.
Er ist viel zu teuer, er ist völlig überbezahlt.
Da.
Ich weiß nämlich sogar, was er kriegt. Und also ich kann so viel sagen, ich würde es ihm nicht geben.
Aber, also, auch die Form eigentlich erschreckend.
Ja,
Sieht eher
also.
aus, als würde man noch weiter nach unten fallen. Von, und ja.
Also absolut desolat eigentlich. Hat viele Gründe, also sie sind im Vergleich zur letzten Saison auch irgendwie. Ja, letzte Saison waren sie ja eigentlich sehr, sehr stark und hatte auch, fand ich, den Grund, weil sie sehr, sehr gute Förderlizenzspieler halt auch hatten. Aber irgendwie hat man es diese Saison so ein bisschen verpasst, auch die jungen Spieler so zu fördern, dass sie dann auch im Laufe der Saison immer besser werden und immer wichtiger. Und der Einzige, der eigentlich wirklich mir richtig gut gefällt, das ist Erik Mick, auch einer dieser U20-WM-Helden, der in der Abwehr wirklich super stabil spielt. Der hat wirklich Riesenschritte nach vorne gemacht. Aber ansonsten hast du so eine Truppe, die eigentlich sehr abhängig eigentlich von den Ausländern ist. Und
wobei du dich eigentlich über die nicht beschweren kannst. Also wir haben.
Aber das ist immer das Problem, wenn deine Ausländer stark sind und wirken im Score, im Scoring sind sie zu dominant, dann heißt es das eigentlich, dass irgendwas schiefläuft.
Zu dominant. Nein, wir haben dazu was rausgesucht. Also Mike Hammond ist an 44% aller Tore beteiligt. Ein einzelner Spieler, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Kassel dagegen Ben Duffy zu 33% beteiligt. Und das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Und die Top-Spieler sind sehr dominant, denn Jordan George und Darcy Murphy, also Jordan George ist ja, der hat ja einen deutschen Pass, aber Darcy Murphy auch noch mit Topscorer, beziehungsweise Top-Goalgetter bei den Füchsen. Und dann hast du, ja, dann kommt noch Clark Breitkreuz und Robert Farmer und dann hört es schon fast auf.
Dann kommt vor allen Dingen Joel Kreuzen. Ein Spieler, der immer, wenn ich weiß, was er gucke, einfach irgendwie so einen Mega-Bock drin hat. Also der ist immer für so ein Defensiv-Desaster gut. Hm. Völlig überrascht. Also keine Ahnung, es ist so, diese Mannschaft ist so ein bisschen. Ich glaube, die sind nicht besser, als sie spielen. Und dann holst du natürlich so einen Brad Ross, aber wir wissen alle, dass seine Stärken eher im. Ja, eigentlich ist er nur gut, wenn er prügeln darf.
Aber der hat in 8 Spielen nur 8 Strafminuten bisher.
Ja, er hält sich noch zurück, aber.
Das kommt jetzt am Freitag, also morgen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist. Nee, aber auch so Sachen, also sind auch so viele Entscheidungen getroffen worden. Ich meine, man hatte zwischenzeitlich dann Eddie Rinke-Leitans verpflichtet mit einem Tryout, was 4 Spiele, 0 Punkte und jeder wusste vorher schon, was bei rumkommt und genau das kam bei rum und es wirkt alles ein bisschen planlos, was sie da in Weißwasser tun. Ja, und dann halt ein Trainer, wo, ja, ich weiß nicht, kann man das noch Gerüchte, wo die Buschtrommeln halt immer vermelden, dass er halt auch nicht mit allen Spielern so gut kann oder die Spieler auch gar nicht mehr so mit ihm. Ist schwierig.
Ja.
Also da ist auf menschlicher Ebene auch, glaube ich, sehr, sehr viel schiefgelaufen.
Dafür müssen wir noch erwähnen, wen wir noch ausgesucht haben. McCaruth hat eigentlich dafür, dass die Weißwasseraner da unten stehen, noch ganz schön überragende Statistiken. Also zumindest was die Save Percentage angeht, im Gegentorschnitt sieht das ein bisschen anders aus. Aber mit 91,81% Save Percentage bist du ziemlich weit oben dabei. Wenn die nicht so einen starken Torhüter hätten, würde mich mal interessieren, wo sie dann stehen würden.
Ja, aber ich finde ihn gar nicht so stark, ehrlich gesagt. Also sie feiern ihn enorm, aber ist auch immer mal für so einen Bock zu haben, ne?
Aber an irgendwas musst du dich ja festhalten, oder?
Ja, aber auch so seine Statistik. Also ich habe immer so ein bisschen, also ich hatte ja zeitweise, hatte ich ja sogar die Statistiken dafür, dass sie schlagartig ihm mehr Saves gegeben haben als vorher. Also die gingen dann plötzlich einfach hoch. Es wirkte so ein bisschen wie Stats Padding, weißt du so. Ja, keine Ahnung. Also ich würde das mit Vorsicht genießen mit seine Save Percentage auch so ein bisschen. Und insofern, aber das Tor trotz allem, also auch wenn ich nicht so total von ihm überzeugt bin, aber er ist sicherlich nicht das Problem in der Mannschaft.
Ja.
Und gegen Kassel sieht ja jeder Goalie gut aus. Das ist ja auch so eine Weisheit.
Natürlich.
Ja.
Was tippst du denn?
Ja, ich weiß nicht, welche Huskies wir sehen. Das ist so ein bisschen meine Sorge, ehrlich gesagt. Aber andererseits, weißt du, du hast nur ein Spiel am Wochenende. Da kannst du dich wenigstens mal für ein Spiel so reinhauen, oder? Also komm, machen wir es deutlich. 7-2.
Okay. Für Kassel.
Ja, natürlich. Dinger trifft ja allein schon, das haben wir ja gesagt. Maxi Adam ist jetzt fällig, auch gerade weil er letztes Jahr in Weißwasser war. Und quasi Weißwasser ja auch Kreisgörlitz ist. Also ich meine, er ist ja im Nachwuchs von Weißwasser, hat er ja auch gespielt. Obwohl er eigentlich aus dem Nachwuchs von Nieski kommt. Insofern, da gibt es ja schon ein paar, die sowieso treffen müssen und dann wird das schon irgendwie gehen.
gucke gerade die letzten Spiele an. Das ist das letzte Spiel gegen Weißwasser. Und die Huskies haben... Die sind ja alle immer sehr spannend und sehr gut ausgegangen. 1:0 für Kassel am 15.11. 1:0 für Weißwasser am 20.12. Ich tippe 1:0 für Kassel. Ich habe noch nie 1:0 getippt.
Das ist auch spannend, wie viele Zuschauer kommen. Es gibt ja die Aktion, ne? Bring a friend, glaube ich.
3, oder? Oder wie viele kann man mitbringen?
Oh, keine Ahnung. Also...
Bestens vorbereitet
wieder. Wir vertreiben, heißt es, ja, mich betreffen Dauerkartenaktionen halt irgendwie nicht, ne?
Ja.
Ja, ist so. Ich hab das irgendwie mitgekriegt, mein Vater hat davon erzählt und so, ja, da kann ich ja nochmal irgendwie mitnehmen oder so. So habe ich das mitbekommen heute am Telefon. Mhm. Ich bin auch gespannt, wie viel, ob es wirklich mehr Zuschauer bringt, weil ich mein einziges Spiel an dem Wochenende.
Ja, keine Ahnung. Also,
ich hoffe mal schon, dass es über 3.500 sind, wobei das echt viel wäre.
Also jeder kann 3 mitbringen. Aber es klappt nicht in der Abendkasse, sondern muss im Vorverkauf vorab online bestellt werden. Für alle, die das hier noch vorher hören, vor dem Spiel.
Also dann jetzt noch quasi dann kaufen, ja genau.
Genau. Ja, also pro Dauerkarte.
Ja, macht ja auch Sinn, Spieler. Das.
3 Freunde.
Also beziehungsweise vorher im Shop geht das auch noch, ist der Shop vorher noch offen, ich kriege das ja sowas gar nicht mehr mit.
Ja, ich weiß nicht, irgendwann, ich habe da jetzt mal mitbekommen, dass irgendwann stellen die da oben von Vorverkauf auf Abendverkauf, keine Ahnung. Was,
ah, okay. Also
was online. Was da das Magel, ja. Also ja, im Vorverkauf oder online vorab. Ja. Gut, schauen wir mal, wie das Spiel gegen Weißwasser jetzt letztlich laufen wird. Zuschauertechnisch glaube ich trotzdem nicht, dass man die 4.000 reißen wird.
Aber 3.500 wären schon nett. Ich meine, man hat natürlich auch kein Glück gehabt. Also ich fand jetzt 3 Heimspiele innerhalb von, was war es denn? Es war Sonntag, Dienstag, Freitag, ne?
Und davor 3 auswärts, ja.
Ja, aber 3 Heimspiele in 6 Tagen kostet dich eh eine Menge Zuschauer, weil das, ich sag mal so, der Gelegenheitszuschauer macht ja nicht 3 Heimspiele dann innerhalb so kurzer Zeit. Und dann das Derby gegen Frankfurt auch noch an einem Dienstag. War ein bisschen unglücklich von der Planung, fand ich.
Ja, aber war das erste nicht auch irgendwie an einem Dienstag? Nee, das war Saisoneröffnung an einem Freitag. Aber irgendein.
Ich glaube, aber letztes Jahr hatten wir schon mal ein Derby an einem Dienstag, meine ich. Das ist also nicht das erste Mal.
Was war denn noch? War nicht noch irgendein Dienstagsspiel?
Das war das erste Dienstagsspiel diese Saison.
Nein.
Heim.
Ja. Okay.
Heim.
Eins war auswärts in Freiburg.
Ja, das kann sein, aber Heim war es das erste Dienstagsspiel in der ganzen Saison. Es gab ein Mittwochsspiel mal gegen Bietigheim.
Ja,
quasi am Vorabend zum Einheitstag da.
Und zweimal auswärts dienstags. Ja, alles gut. Ja.
Aber ich meine, letztes Jahr hatten wir auch schon ein Derby an einem Dienstag.
Kann sein, ja.
Ist ein bisschen unglücklich. Andererseits natürlich kurze Anreise an einem Dienstag, wenn schon Dienstag, für die Spieler natürlich nicht so schlecht, ne?
Ja, das stimmt.
Und am Ende, Hauptsache wir gewinnen. Fassen wir das mal zusammen. So.
Ja. Okay, gut. Dann Weißwasser haben wir die Tipps abgegeben. Wir haben, ja, ganz so viel kannst du zum Spielerischen von denen derzeit nicht sagen. Aber einfach irgendwie die Saison da wahrscheinlich zu Ende bringen und am möglichst.
Oh, ja, das ist ganz schön schwierig. Also jetzt stell dir vor, es bleibt alles so, wie es ist und sie spielen gegen Krimmitschau, ne, Derby in der ersten Playdown-Runde. Kann immer schief gehen. Ja. Und dann stehst du plötzlich in der Runde gegen den Abstieg und ein Abstieg ist absolut inakzeptabel. Das habe ich ja mal erklärt, jeder Ostverein, wenn die Ostvereine runtergehen, dann weiß ich nicht, ob sie wieder hochkommen.
Ja.
Weil es einfach verdammt schwer ist. Und insofern, es geht um viel. Also man muss sich fangen.
Haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Also ihr könnt euch den gerne auch noch anhören, wenn ihr zum ersten Mal einschaltet. Da haben wir ein bisschen über die Ostteams sinniert. Und eigentlich können wir das jetzt auch weitermachen. Steigen wir direkt ein und gehen in die Lage der Liga.
Nein.
Nein? Denn?
Ich Darf doch wohl noch kurz die Pfeifen erwähnen, oder? Also die Pfeifen.
Okay, dann spreche über die Pfeifen und wir behalten Krimitschau im Hinterkopf.
Ja, also Marc-André Naust pfeift endlich mal wieder.
Dass du dich auf Naust freust.
Ja, ich freue mich total auf Naust und Eugen Schmidt pfeift auch wieder. Bilanz Eugen Schmidt ist grundsätzlich positiv. Diese Saison 1-1. Ist so ein unauffälliger Schiedsrichter eigentlich. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Naust, ja, ich bin ja eigentlich kein Freund von Naust. Das ist kein Geheimnis. Aber ich muss sagen, also mittlerweile recht stabil. Und man muss natürlich auch dazu sagen, also wer es schafft, ja, in der Saison 2018-19, also letzte Saison, die Huskies 7-mal zu pfeifen. In einer Saison, wo ja eigentlich nicht viel lief, ne? Kann man so sagen, oder?
Jo.
So, die Huskies 7-mal zu pfeifen und 6-mal gewinnen die Huskies. In so einer Saison. Folgerichtig, diese Saison läuft es besser und er hat sie regulär in der Saison bislang 4-mal gepfiffen und alle 4 Spiele wurden auch gewonnen. Und das Vorbereitungsspiel gegen Tilburg wurde auch noch gewonnen und seine Bilanz insgesamt ist 16-5. Also eigentlich kann man Naust öfter
stellen. Schauen wir mal, ob du morgen so, noch genauso so denkst.
Ja, das ist immer so. Also ich habe neulich auch so ein bisschen wirklich drüber nachgedacht. Schöne Grüße an Tim. Ich hatte ja irgendwann mal versprochen, dass ich quasi mal so ein Schiedsrichter-Ranking erstelle. Obwohl das vielleicht schon ein bisschen gemein wäre, aber... ja, ich glaube, ich muss irgendwann mal in einem Podcast mal wirklich so, zumindest Schiedsrichter erwähnen, die mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen und die gibt es ja durchaus. Also man hört ja immer nur, dass ich fluche, aber es gibt auch Schiedsrichter, die ich eigentlich sehr, sehr gerne sehe. Dazu gehört unter anderem mittlerweile auch Hertrich, muss ich sagen.
Die pfeift wir uns immer. Die pfeift ja. Und spricht Strafen aus.
Ja, aber sie pfeift, also letztes Spiel war sie eine Katastrophe, was ich von ihr gesehen habe, das war in, ich glaube, es war in Krimitschau oder so. Da hat sie wirklich Fehler gemacht, aber gestehen wir ihr zu. Aber grundsätzlich, wenn sie pfeift diese Saison, wenn ich sie gesehen habe, gehört sie zu den Schiedsrichtern, die es einfach schafft, ein Spiel nicht zu beeinflussen und laufen zu lassen. Also gerade Spielfluss ist so ein wichtiges Thema. Es gibt einfach Schiedsrichter, die pfeifen alles kaputt und du hast das Gefühl, das ist kein Eishockey mehr. Und bei ihr sehen Eishockeyspiele aus wie Eishockeyspiele. Und das ist vielleicht schon das meiste, was ich verlangen kann von einem Schiedsrichter. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn Hertrich pfeift, bin ich eigentlich mittlerweile sehr entspannt. Und das gilt eigentlich auch für Naust, so schräg er manchmal auch drauf ist. Und wie gesagt, solange die Huskies gewinnen, ist jeder Schiedsrichter mein Freund.
Sehr gut. Okay. So, switchen wir jetzt zur Lage der Liga.
Ja.
Haben Krimitschau noch im Kopf, warum wir Krimitschau im Kopf haben? Wir haben ja wie eben schon mal erwähnt, im letzten Podcast auch ein bisschen ausführlicher über die Ostclubs gesprochen. Und Krimitschau hat das natürlich gehört, haben gesagt, nach 9 Niederlagen, da legen wir mal eine kleine Siegesserie hin, sind aktuell eigentlich der heiße Scheiß der Liga. Kann man so sagen?
Kann man so ja, sagen, also ne? So in den letzten 5 Spielen sind sie es ja.
Ja, also in den letzten 5 Spielen 13 Punkte geholt, davor die letzten 5 Spiele 1 Punkt. Also aktuell sehr auf dem aufsteigenden Ast. Problem wird sein, dass der Abstand zu Platz 10 mittlerweile schon, oder ja, 14 Punkte ist. War natürlich noch höher, aber bei noch 10 ausbleibenden Spielen und ein Spiel weniger, oder zwei Spiele weniger als Bietigheim. Ja, 14 Punkte aufzuholen ist ein Wort.
Ja, das halte ich für eigentlich unmöglich.
Jetzt geht es halt noch darum, Heimrecht zu sichern und tatsächlich vielleicht wirklich gegen Weißwasser eine Playdown-Runde. Hättest du natürlich da drüben auch nochmal die Hütten voll, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht für nächste Saison. Aber wie du auch sagst, kannst in so einen Abwärtsstrudel geraten. Ist auch die Gefahr. Wir werden auf jeden Fall mal mit einem wacheren Auge noch nach Krimitschau schauen und mal gucken, was da wirklich jetzt noch passiert, die nächsten Spiele. Und wer vielleicht doch von oben noch runterrutscht. Spannend. Also generell die Liga sehr, sehr spannend. Wir haben auch mal geguckt, der Punkteschnitt, also vom beziehungsweise wie nah die Teams beieinander liegen, das wird irgendwie jedes Jahr gefühlt enger.
Ja.
Also nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch.
Also oben hat sich es jetzt im Vergleich zur letzten Saison nicht gravierend verändert. Da war es früher immer mal so, dass es Mannschaften gab, die über 2 Punkte im Schnitt geholt haben. Jetzt trudelt, also pendelt sich das eigentlich so ein bisschen ein, dass so bei 1,8, 1,9 ist eigentlich oben eine Top-Mannschaft. Aber wenn man unten guckt, sind die Mannschaften jetzt ungefähr bei 1,1, 1,2 eigentlich schon. Also die holen halt unten noch im Schnitt mehr Punkte. Und das merkt man halt mit diesem breiten Mittelfeld, ne?
Genau, und von Platz 5 bis Platz 10 sind es gerade mal 4 Punkte.
Platz 4, bis Platz
Meine
10 sogar.
ich doch Platz 4. Entschuldigung.
Wobei
Also.
es schon krass ist, dass Dresden aktuell schon 3 Spiele mehr hat.
Jo.
Das verzerrt es natürlich enorm nochmal, ne? Also vielleicht ist auch Dresden die Mannschaft, die man noch holen kann, aber ich meine, die haben natürlich guten Lauf, so einen relativ guten Lauf.
Ja, genau. Ja, spannende Liga. Definitiv. Wo waren wir denn? Ach so, von Platz 4 bis Platz 10, genau. Wen haben wir denn noch? Was fällt denn noch auf?
Nein, wir müssen eigentlich immer über Freiburg reden, ne?
Ja, Freiburg, absolut. Also Tabellenplatz 2, eigentlich ein Spiel weniger noch als die Huskies. Torverhältnis wird nicht ganz klappen, aber zumindest punktgleich könnten sie sein nach Sonntag.
Ja, aber das wird ja auch nicht anders werden, weil es ist ja auch egal, wie die Huskies spielen, irgendwie, sie bleiben ja immer Tabellenführer.
Meinst du, das ändert sich nicht mehr bis zum Beginn der Playoffs?
Du, ich warte jetzt eigentlich schon seit Monaten drauf. Keine Ahnung, es passiert einfach nicht.
Ja. Ja, Freiburg hat auch keiner damit gerechnet, dass sie so eine starke Saison spielen, ne?
Nee, absolut nicht. Also konnte man eigentlich auch nicht. Also sie haben teilweise unbekannte Namen geholt. Also ich meine, Luke Pither zum Beispiel, fantastisch, einfach nur fantastisch. Also der macht so viel Spaß, aber musste man damit rechnen, dass er so einschlägt? Und was mir auch so aufgefallen ist, zum Beispiel Peter Spornberger, 99er Jahrgang, Italiener, Verteidiger, so unfassbar gut in den jungen Jahren schon als Verteidiger, der ist so wichtig auch in der Mannschaft schon. Das ist wirklich schön, also da hat sich echt was bewegt. Und dann natürlich auch im Tor, ne, mit Ben Meisner hat man einfach alles richtig gemacht. Aber wenn man auch sagen muss, er spielt halt auch alles, ne? Also, es gibt ja so ein paar Vielspieler-Torhüter und Ben Meisner gehört ja auch dazu. Also, er hat ja 41 Spiele von 41 Spielen gemacht.
Ja.
Also, bei denen er da war. Er hat ein Spiel mal komplett pausiert, da hat Scharipow gespielt. Ja, und jetzt hat man ja noch Simon Danner geholt, ne?
Ja, habe ich nicht mitbekommen, aber
Schön.
ja, pass auf, ich bin gerade so entsetzt über die Formkurven, die sind ja mal richtig kacke auf der DL2-Seite. Wenn du dir mal die Formkurve Tabellenplatz pro Spieltag anschaust, das endet einfach beim 26. Spieltag.
Okay.
Zumindest bei Freiburg.
Ich weiß nicht mal, wie ich auf Formkurven komme.
Du musst den Club auswählen und dann hast du
Also
die
ich gehe auf
Team
Tabelle. Nein.
und dann hast du die Teamstatistik.
Ah, warte mal, ich gehe auf den Club,
Genau.
also quasi
Clubs.
Freiburg.
Ja. Aber
Teamstatistik. Ja.
ist bei den Huskies genauso kacke. Ja, genau, und dann hast du eine Formkurve und die endet einfach am 26. Spieltag.
Warum tut sie das?
Keine Ahnung. Deswegen war ich gerade irgendwie ein bisschen, ja.
Vielleicht muss man die Werbung ausstellen, anstellen.
Nein.
Also ich hatte jetzt ja wegen, wenn man die Highlight-Videos guckt, muss man ja immer die Werbung anstellen, also mittlerweile.
Ja, aber es geht schon
Und
länger so.
ja, so eine Zeit lang ging es bei mir irgendwie, aber mittlerweile, und wenn man sich die DL2-Seite anguckt, die ist ja mit Werbung absolut nicht besuchbar.
Da gibt es mehrere Sachen. Wir haben vorhin über so eine Zeitung gesprochen, da ist es genauso.
Ich habe einen Werbeblocker an. Ich gucke mir Seiten nicht ohne Werbe. Also ich kenne das nicht, aber bei der DL2-Seite habe ich das jetzt gesehen und ich war erschrocken, weil, also wenn ich keinen Werbeblocker hätte, dann ich würde die Seite einfach nicht besuchen, aus Prinzip.
Übrigens, IT-Tipp am Rande, besorgt euch Werbeblocker. Deswegen ist connection.de übrigens werbefrei.
Das hatte doch jetzt gerade die Bild-Zeitung, oder? Ein Artikel, warum man Werbeblocker braucht für die IT-Sicherheit und gleichzeitig kann man die Bild-Zeitung nicht lesen mit Werbeblocker.
Ja, sehr gut.
Ja, was ja der beste Tipp überhaupt ist. Sie rufen dazu auf, dass man die Zeitung nicht liest.
Ja. Wir schweifen schon wieder ab. Wir wollten ein bisschen über die Liga sprechen.
Ja, also wie gesagt, Freiburg eine absolute Überraschung natürlich, aber auch, wenn man sie sieht, sie machen Spaß. Also nicht so wie früher, sondern Freiburg ist wirklich Spektakel mittlerweile.
Ja.
Ja.
Außer in den Spielen gegen Kassel. Aber das habe ich ja vorher auch schon mal festgestellt, dass ja, die Spiele Kassel-Freiburg irgendwie immer nicht so spektakulär sind.
Das sind ja mittlerweile auch Topspiele, ne? Topspiele haben ja immer so ein bisschen, naja.
Ja, okay. Kommt drauf an. It depends.
Manchmal.
Ja, sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel Auffälliges. Ich sag mal, die beiden anderen hessischen Teams, also die nordbayerischen Teams, die betteln sich da auf Platz 4 und 5 punktgleich. Nicht ganz torgleich. Ja, Heilbronn ist eigentlich noch mit oben dran. Also eher oben als dann an Platz 4. Ich denke mal, die Spitze da oben, die Huskies auf Platz 4, mittlerweile 13 Punkte Vorsprung.
Also, aber zwei Spiele mehr.
Ja, aber ganz ehrlich,
aber ja, also
Heimrecht.
Aber man muss aufpassen, also man muss das schon noch durchziehen, ne?
Ja, das schon, aber ich denke mal, es wird nicht mehr lange dauern, bis man sich das Heimrecht gesichert hat.
Ich hoffe es, ja. Also das wäre so das Ziel. Also ob man Tabellenführer am Ende ist. Ich meine, schön wäre es natürlich, aber ja.
Jo.
Keine Ahnung. Es ist auch eher aus finanziellen Gründen, glaube ich. Ja, aber was man noch sagen kann, also ja, einer meiner Lieblingsspieler in der DL2 hat ja auch wieder wortgewandt sich an die Schiedsrichter kritisiert. Hast du sicherlich mitbekommen.
Natürlich. Wer?
Tim Miller, 52 Strafminuten für Behinderung.
Ah ja, okay. Habe ich tatsächlich mitbekommen, ja.
Fand ich schön, weil ich meine, ja, natürlich nur 2 Minuten für Behinderung, der Rest für unsportlich zu halten, haben wir das genannt, oder?
Ja.
Er soll ja sogar Recht gehabt haben. Das ist eigentlich lustiger an der Geschichte, also dass selbst die Kaufbeurer-Fans mir gesagt haben noch, naja, eigentlich hatte er ja nicht Unrecht. Und ich so dachte, ja, aber andererseits ist es auch Tim Miller, er kommt so oft eigentlich ungeschoren davon.
Das stimmt, ja.
War irgendwie mal ganz schön zu sehen, dass er da irgendwie es schafft, so viele Strafminuten innerhalb einer Szene anzuhäufen.
Was eigentlich mit Knaub? Der fällt mir gerade ein. Der
ist verletzt, ne? Im Übrigen jetzt gerade gesehen, sie haben es hochgeschraubt. Er hat noch 2 zusätzlich bekommen. Er hat 2+2+10+20+20 bekommen. Also 54 Strafminuten.
Unfassbar.
Ja. Knaub ist verletzt, ja.
Ja, okay.
Führt aber immer noch in der Strafminutenstatistik. Wobei, Miller hat natürlich sich jetzt enorm rangerobbt, kann man sagen. Also vielleicht ist das auch noch sein Ziel. Er ist auf 12 Minuten jetzt rangekommen. Allerdings muss man natürlich sagen, Miller ist jetzt bald Strafzeiten gleich mit Knaub. Allerdings hat Knaub das Ganze in der Hälfte der Spiele geschafft.
Aber tatsächlich, ne? Also in Heilbronn wird ja Knaub vermisst. Also das ist ja... ja, okay.
Aber soll ich jetzt noch was über Heilbronner Fans sagen?
Okay. Na, wir haben ja auch so ein paar, die uns
also
vielleicht hören.
Also die, ja...
Aber ich glaube, die können das differenzieren.
Aber die stehen nicht auf der Haupttribüne vor der Kamera. Und dass die Leute da vor der Kamera, dass die Knaub vermissen, das glaube ich sogar.
Ja.
Also ich meine, da stehen ja mittlerweile wirklich Zuschauer, die nach jedem Tor nicht jubeln, sondern erstmal den Mittelfinger zur Gästebank zeigen. Da weiß man dann auch, warum sie beim Eishockey sind.
Ja, okay. Sonst haben wir gar nicht so viel Auffälliges in der Liga, ne? Ah, natürlich.
Oh Gott.
Ja, erstmal müssen wir noch sprechen über den Spieltag am 19.01. Der war sehr unrühmlich eigentlich. Ich meine, es war lange ruhig um irgendwie...
Ja, aber können wir nicht erst mal beim Sportlichen bleiben?
Okay,
das ist ja auch sportlich. Nee, das ist auch sportlich, hast schon recht.
Nein, wir kommen danach nochmal zum Sportlichen. Wir müssen doch das ja, okay. Noch ein bisschen überziehen,
ja.
Also warum die
ja,
Back-to-Back-Wochenenden super sind.
Ja, ja, mach weiter.
Nein. Genau, also über den Spieltag am 19.01. müssen wir sprechen. War jetzt nicht wirklich ein toller Spieltag, was sich so die Fanszenen dort geleistet haben. Also in Heilbronn haben Steelers-Fans eine Kneipe gestürmt, in der sich Falken-Fans aufgehalten haben. Auch nicht nur zwei, drei, sondern ich glaube fast 50 Leute. In Nauheim wurden auf einem Parkplatz irgendwie Bad Tölz-Fans abgefangen. Es waren wohl 4 oder so, die von 8 Vermummten angegriffen worden sind und verprügelt worden sind. Ja, dann, da ist noch nicht ganz klar, ob die wirklich aus dem Umfeld kommen, aber das war am Kurpark, irgendwie in diesem Hotel, wo man da parken kann. Ja. Also, dass die Bad Tölz-Fans da auf den Parkplatz kommen und dann kommen 8 Vermummte angelaufen und das hat nichts damit zu tun. Okay. Gucken wir mal. Ja, in Ravensburg wird es definitiv was mit Fans zu tun gehabt haben, denn da wurde der Gästeblock geräumt, nachdem die Ravensburger ein vor Jahren geklautes Landshut-Banner ausgepackt haben. Dann sind die Landshuter so ausgetickt, dass da irgendwelche Bauzäune umgeschmissen worden sind und die Polizei letztlich den Gästeblock komplett geräumt hat. Tja. Nicht sehr, sehr schön, sehr viel Werbung für unseren Sport, aber zumindest.
Ja, ich habe ein paar Fragen. Kann ich ein paar Fragen formulieren? Zum Beispiel bei Ravensburg habe ich mich gefragt, wir haben schon Einlasskontrollen in Stadien, oder?
Ja, wie das Landshut-Banner da hinkommt, oder was?
Ja.
Ja, aber.
Ja.
Wer nimmt das denn ab? Wer nimmt das denn ab?
Ja, aber ist das nicht irgendwie also sinnvoll?
Ja, aber wenn du jetzt da reingehst, ja,
ja,
und bist so leger gekleidet, ja, du hast jetzt weder ein Landshut-Trikot an noch ein Ravensburg-Trikot und hast dann so ein Banner dabei. Also wie soll die Security
also,
wissen?
Da in der Stadionordnung steht, dass diverse Äußerungen rassistischer, sexistischer und so weiter Art verboten sind, würde ich jetzt eigentlich sagen, ist es nicht die Aufgabe eines Ordnungsdienstes, jedes Banner zu überprüfen?
Ja, okay, kann er ja machen. Aber du bist jetzt leger da und sagst, du bist ein Landshuter. Und dann? Und du hast ein Landshuter Banner dabei.
Also zwischen Schwaben und Niederbayern kann ich das unterscheiden.
Ja, keine Ahnung. Also ich sag mal, der Fall ist ja schon möglich. Eine andere Sache ist ja, du kriegst immer Pyro ins Stadion, keine Ahnung was. Also so auch in Fußballstadien, wo du
ja,
Kontrollen...
Ja gut, aber das liegt halt auch ein bisschen daran, also zum einen im Fußballstadion soll es ja immer der VIP-Bereich sein, der das mehr oder weniger kann und wenn ich gerade schon die Ordner selber tun, aber so im Eishockey, ich meine, natürlich bin ich auch ganz froh, dass wir nicht schon die Leute bis auf die Unterhose untersuchen, oder?
Ja.
Es ist ja auch eigentlich auch, also wir hatten so viele Jahre Ruhe auch im Eishockey. Also wir hatten Anfang der 2000er mal so ein bisschen Probleme. Ich erinnere mich, dass in Iserlohn so eine Gruppierung irgendwie immer auch bei der DNL-Spielen Ärger gemacht hat. Köln war so ein bisschen problematisch eine Zeit lang. Kassel hatte auch seine Spacken damals, aber die hatten ja zum Glück dann alle recht schnell Stadion, also Hallenverbot. Da war mal eine Zeit lang so ein paar Quarzhandschuhe auch im Eishockey, aber dann war es ja eigentlich sehr, sehr lange ruhig, würde ich sagen. Ja. Jedenfalls in den höheren Ligen.
Es war jetzt eigentlich auch in der DL2 relativ ruhig, ne? Wundert mich eigentlich, dass das jetzt so geballt
ja,
auch
wobei,
an einem
das
Spieltag
war. Nicht die ersten, ja, aber es waren nicht die ersten Vorkommnisse dieses Jahr. Und man hat doch auch, wer hat denn immer die Fußballfans hier aus Aalen und Heidenheim dabei? Ist das Ravensburg? Heilbronn? Ach, was weiß ich denn? Bietigheim vielleicht? Ich weiß
keine
es
Ahnung.
Nicht.
Keine Ahnung.
Aber man liest es ja immer wieder mal, also dass es auch eine Fußballfan-Vermischung ist. Ich meine, in Essen zum Beispiel, auch wenn es die Essener mal nicht gerne hören, aber die Nazi-Spacken von Rot-Weiß sind ja auch oft dann beim Eishockey, wenn der Gegner passt. Und gab es immer mal, Rosenheim hatte eine Zeit lang auch Probleme. Aber ja, es wird mehr, weil also es werden mehr Vorfälle, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das nimmt halt wieder enorm zu. Und man fragt sich schon so ein bisschen, warum und wo kommen die her?
Ja, keine Ahnung. Also
und gefühlt will sie ja auch keiner haben, oder?
Die Liga hat ja zumindest auch in dem Heilbronner Fall reagiert und hat 47 landesweite Stadionverbote ausgesprochen.
Sämtlich gegen Bietigheimer, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ich gehe mal davon aus.
Und ich meine, es waren komplett auch alle der Ultragruppierung zuzurechnen. Das heißt, sie haben eigentlich die komplette Gruppierung einfach mal eben gesperrt. Ob die jetzt alle dran beteiligt waren, das ist halt die übliche Sippenhaft, die man aus dem Fußball kennt. Aber ist natürlich auch sehr schwierig, jeden einzeln zu bewerten. Ne? Man ja. wird ja nicht, also, ne? Aber andererseits, trotzdem bin ich auch kein Fan davon, immer zu sagen, oh, der war dabei, also der stand da rum oder der hat den gleichen Pulli an, weg. Finde ich sehr schwierig, finde ich auch rechtlich sehr schwierig, wenn ich ehrlich bin. Aber dass man was tut, man muss was tun. Und in Nauheim, wir können ja mal Justin Schütz fragen, was er zu Nauheim zu sagen hat.
Ja, stimmt.
Ja, ist ja nicht der erste Vorfall in Nauheim, ne?
Ja.
Und ja, natürlich, man weiß es ja auch. Also natürlich, das müssen ja keine Fans von dem Club sein. Du kannst dich ja auch im Rahmen des Eishockeyspiels dazu trollen, um dann irgendwas zu machen. Natürlich geht das.
Ja, aber da hinten am Kurpark, da ist nichts. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, ja.
Ja, vor allen Dingen Nauheimer Fußball ist mir auch nicht geläufig. Wo sollen die herkommen?
Der Rest sitzt auf dem Trecker und ach, egal.
Ja, aber ich meine, und letzten Endes sind wir mal ganz ehrlich, auch, also viele, viele kennt man dann auch aus den Stadien, ne?
Ja, okay, ja. Ich sag mal, da war es jetzt eine kleinere Gruppe, die irgendwie eine andere kleinere Gruppe abgefangen hat, aber ich fand in Heilbronn, das war schon echt heftig. Also, dass da wirklich irgendwie sich da, keine Ahnung, fast 100 Leute da in so einem kleinen Lokal oder was weiß ich, wie groß das ist, da mobben. Keine Ahnung. Also es steht in der Meldung nicht explizit drin, welcher Fangruppierung die zugeordnet sind. Kann natürlich auch sein, dass es gegen beide Seiten geht.
Aber ich meine jetzt, irgendwo habe ich schon gelesen, dass es wohl die Bietigheimer trifft, also die Angreifer quasi.
Okay.
Aber ja, das ist natürlich schon eine andere Qualität.
Aber wir sollten uns einig sein darüber, oder sind wir uns natürlich auch, dass so Leute einfach in Eishockeystadien nichts verloren haben. Und
ja. Ja gut, ich finde das immer ein bisschen schwierig, also weil ich will die auch nicht so auf der Straße. Also, ja. Ne, also die Form von Gewalt finde ich einfach generell sehr, sehr abstoßend. Und aber ich glaube, was viel wichtiger wäre, ist, und das fehlt mir manchmal noch so ein bisschen, wenn so die eigenen, wenn das so aus dem eigenen Fanlager kommt, dann wird mir noch zu viel gedeckt auch. Also ich finde, wenn ich weiß, wer die Leute sind, die Probleme machen, dann muss ich mich mit denen auch nicht solidarisieren.
Ja.
Und das nervt mich immer so ein bisschen, dass es dann immer so heißt, ja, es waren jetzt welche von uns und die anderen haben ja das und das gemacht oder so. Also ich finde irgendwie bei Leuten, die Gewalt anwenden wollen, brauche ich keine Solidarität.
Ja.
Aber wir haben ja im Vorgespräch, ich habe ja schon gesagt, ne, also ich habe ja einen Grund schon gefunden, warum die Gewalt zunimmt auf den Rängen. Also bei den Fans untereinander, weil seitdem die Kampagne läuft, dass man ja Schiedsrichter wieder als Teil des Spiels behandeln soll, man kann ja auch dem Schiedsrichter nicht mehr das Auto anzünden. Man muss ja jetzt netter zum Schiedsrichter sein, also muss man seine Aggressionen, nein, natürlich nur Spaß, also bitte nicht ernst
nehmen. Die Schiris fahren bald nur noch Bahn.
Ja, aber nein, ich meine, also es ist, Gewalt gab es ja auch immer schon im Eishockey. Also so zu tun, als wenn Eishockey immer der friedliche Sport war, also auch in den 80ern gab es Schlägereien unter Fangruppierungen. Das ist nicht völlig neu, aber es wäre halt schön, wenn wir, und ich glaube, das betrifft einfach jeden Standort, wenn man so ein bisschen guckt, auch welche Leute sind da und will ich die alle haben. Oder ich glaube, starke Fangruppen, die auch immer da sind, können das, glaube ich, auch so ein bisschen mitregulieren.
Ja.
Weil ich meine, letzten Endes ist es halt doch schöner, wenn man so wie im Falle des Sonderzugs mit fast 1000 Gästefans in Landshut ist und mir ist kein Vorfall bekannt bislang.
Ich habe auch nichts gehört.
Und während des Spiels muss ich sagen, es war, ich habe es im Stream geguckt und es war richtig cool, weil ja, man hat natürlich meistens nur Kassel gehört, aber das kennt man ja. Aber es war irgendwie cool, also das war einfach, die Stimmung kam sehr, sehr gut rüber im Stream und ich nehme an, es war ja auch in der Halle so.
Ja. Gut.
Die Emotionen soll man bitte Jerry Kuhn überlassen.
Genau. Und wenn es gegen Schiedsrichter geht, nein, wir können nicht sagen, dass du dich freust, aber...
Ja, aber das muss ich vielleicht auch mal was dazu sagen. Also ich finde Schiedsrichter kritisieren in Ordnung, das ist wichtig. Sie sind, wie gesagt, Teil des Spiels. Spieler kritisiere ich auch. Ich kritisiere Spieler für ihre Leistung, also kann ich auch Schiedsrichter für ihre Leistung kritisieren. Ja. Es sollte aber anhand von Fakten sein, also der Regeln. Also bei vielen Schiedsrichtern weiß ich einfach nicht, nach welchen Regeln sie pfeifen, weil sie nicht nach dem pfeifen, was ich im Regelbuch nachlesen kann. Das stört mich. Aber wenn das Spiel vorbei ist, der Mensch dahinter,
klar,
Gegen den habe ich ja nichts. Also ich würde mit jedem Schiedsrichter, egal mit wem, ich würde auch mit Aumüller, mit Oswald, über die ich immer schimpfe, ich würde mit jedem Schiedsrichter ein Bier trinken gehen und mich einfach über Eishockey unterhalten, weil ich fände das spannend. Überhaupt kein Thema. Also ich habe nichts gegen die Menschen und das finde ich aber auch nochmal wichtig bei Schiedsrichterkritik. Und ich glaube, wenn man während des Spiels auch mal einen Gesang gegen den Schiedsrichter anstimmt, das sind die meisten Schiedsrichter gewohnt und das gehört teilweise auch dazu, aber es sollte halt irgendwie auch ein gewisses Niveau nicht unterschreiten.
Das hast du jetzt schön gesagt. Das können wir jetzt so stehen lassen.
Gut.
Nein, aber das ist, also eigentlich ist das ja, entspricht das ja gesunden Menschenverstand, ne?
Ja, genau.
Also,
Man sollte
aber.
den Menschenverstand anlassen. Genau.
Aber, ja. Das ist ja bei uns auch so. Also wir kritisieren ja niemals die Person an sich oder so. Wir versuchen es irgendwie
Wenn
mit unserem.
Spieler immer scheiße spielt, dann spielt er scheiße, aber er ist nicht scheiße. Das ist halt ein Unterschied.
Definitiv, ja.
Ja.
Genau, so, kommen wir zurück zum Spielerischen. Und zwar, wir haben euch ja so lange auf die Folter gespannt. Wahrscheinlich wisst ihr es auch schon einfach alle. Ja, die Back-to-Back-Wochenenden. Nils hat jetzt gesagt, das gefällt ihm eigentlich nicht so gut. Das letzte war eigentlich sehr interessant, denn kein Team konnte beide Spiele gewinnen. Also, es gab maximal 4 Punkte und minimal 2 Punkte für jeden am letzten Back-to-Back-Wochenende. Und ja, das ist beachtlich, ne?
Ich finde es großartig. Das zeigt wirklich, wie eng die Liga ist. Andererseits, ich hatte mir so ein bisschen gewünscht, gut im Fall von Landshut nicht, aber dass die Teams unten vielleicht sogar 6 Punkte holen, weil dann wäre es nochmal richtig spannend geworden, auch im Kampf um Platz 10. Aber grundsätzlich zeigt das ja, dass die Liga auch so funktioniert, wie sie erstmal ist, was ich sehr wichtig finde. Der Grund, warum ich dieses Back-to-Back nicht so unbedingt mag, ist, dass wenn du, sagen wir mal, einen Ausfall hast an einem Wochenende oder so, dir fehlen gerade mal irgendwie drei wichtige Spiele an dem Wochenende und du spielst zweimal gegen vielleicht einen Tabellennachbarn, dann hast du gleich beide Spiele gegen den ein Problem. Wenn du aber einen halbwegs ausgeglichenen Spielplan hast, dann ist es mehr so, ich sag mal, ein bisschen Zufall, gegen wen du die Spieler nicht hast und das gefällt mir eigentlich besser.
Okay, aber
Also da geht es mir einfach um eine relativ faire, ausgeglichene Verteilung. Das ist aber eigentlich auch schon alles. Also.
ich meine, ja gut, dann hast du den Spieler dafür ein Wochenende gegen zwei untere Teams dabei und dann fällt er das Wochenende da drauf.
Ja,
Also
natürlich.
das
Aber
hat.
ich finde es insofern auch schwierig. Ich finde, dieses Back-to-Back ist halt auch der Reiz der Playoffs, ne?
Ja.
Und
Ja.
das würde für mich eigentlich auch dafür sprechen, dass man das lieber den Playoffs überlässt, dass man den Gegner öfter sieht in kurzer Zeit.
Aber bei mir kommt es nicht so Playoff-mäßig rüber. Also keine Ahnung. Für mich sind es einfach tatsächlich irgendwie zwei Spiele. Ja. Guckst auf den Spielplan, okay, Hin- und Rückspiel, aber so richtig, weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren, wie ein Spieler das sieht. Ob der da wirklich jetzt einen Unterschied macht oder ob der tatsächlich dann im Playoffs irgendwie nochmal in einem anderen Modus ist. Ja. Aber von der Sache her eigentlich ja, spannend, ne? Also du siehst, jeder kann jeden schlagen oder beziehungsweise es war jetzt nicht dominant für ein Team das letzte Back-to-Back-Wochenende und ja, ich fand's gut. Zumindest Spannung hat's hervorgebracht. Ja, was haben wir noch? Die Powerbreaks hatten wir ja gesagt, wir fragen mal so ein bisschen rum. Im Prinzip war es wie bei uns beiden. Die Leute haben gesagt, ja, okay, zerstört den Sport. Dann gab es Leute, die gesagt haben, okay, ist notwendig, um das Ganze wieder ein bisschen weiter zu vermarkten. Dann haben Leute auch gesagt, naja, denn es ist halt da. Also die ganze Bandbreite war eigentlich so in den Kommentaren gegeben, die wir so bekommen haben. Es gibt eigentlich keine klare Meinung, dass die Leute irgendwie sagen, so, es ist totaler Müll oder es ist total super, dass die jetzt da sind.
Ja, spannend fand ich sowas wie wir haben uns ja auch an die 18 Minuten Pause gewöhnt. Also ich muss sagen, ich habe mich nicht so richtig dran gewöhnt. Für mich ist eine Pause 15 Minuten immer noch. Mir ist das auch zu lang, bin ich ganz ehrlich, immer noch. Fühlt sich auch immer noch viel zu lang an.
Ja, also Rico Rossi hatte sich ja relativ schnell an 18 Minuten gewöhnt.
Ja, ich meine, 18 Minuten ist auch in der Kasseler Eishalle zum Beispiel wichtig, weil dann kriegst du vielleicht wenigstens ein Bier.
Oh, jetzt hast du was Böses gesagt.
Ja, also bitte, Catering.
Ja.
Da musst du dich ja schon während des Spiels anstellen.
Ja, okay. Ja, es gibt auch immer noch andere Baustellen. Wie sieht es eigentlich gerade mit dem Salatblatt auf dem Schnitzel aus? Kann da mal jemand ein Update zu geben?
Ja, wir brauchen Feedback.
Genau. Ich war am Wochenende in Iserlohn. Ich habe ein.
Jetzt kommt's raus.
Ja, wir waren aber. Ich war auch tatsächlich in der Eishalle dort, aber nicht zu einem Spiel der Roosters, also nicht zu einem Spiel der großen Roosters. Ich habe ein Weltklasse-Frikadellenbrötchen gegessen. Das hatte alles. Alles, was ein Frikadellenbrötchen braucht. Frisches Brötchen, Hausmacher-Frikadelle, natürlich Salatblatt, Remoulade. Es war ein Träumchen. Absolut. Ja, ich wer auch immer das jetzt zur Mittagszeit oder zur Abendbrotzeit hört und irgendwie Bock hat. Nee, also wenn ihr mal in Iserlohn seid und die Jugend spielt dort, Frikadellenbrötchen ist sehr zu empfehlen.
Waffeln haben sie keine bei Jugendspielen?
Es gab Waffeln. Es gab aber ohne Waffelampel. Und
schade.
Ich habe auch den großartigen Stefan getroffen. Also auch ein Freund unseres Podcasts übrigens. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Nein, es gab auch Waffeln. Aber nicht von Stefan. Stefan hat weder Waffeln noch Durstlöscher besorgt. Also da müssen
noch Käsekuchen.
Noch Käsekuchen, da müssen wir nochmal drüber reden. Also
ja.
Beim nächsten Treffen muss er ein bisschen besser vorbereitet sein. Gut, wir sind abgeschweift. Also, ja. Powerbreaks sind da und es gibt ganz viele verschiedene Meinungen dazu.
Ja, ich bin jetzt erstmal gespannt, auch wie sie es vor allen Dingen nutzen wollen, weil ich bleib dabei, es ist völlig abstrus, etwas einzuführen, wovon dann alle überrascht sind. Also dann hätte ich doch eher gesagt im Sommer, pass mal auf, wir führen jetzt Powerbreaks ein, macht euch mal Gedanken. Aber so ist es alles noch so ein bisschen, du siehst einfach teilweise in manchen Streams stehen die Spieler einfach nur 90 Sekunden rum, die Kamera wird angelassen und du siehst das Spiel auf dem Eis stehen.
Ja.
Das war's. Weißt du, in der Pause oder so sehe ich eine Zamboni da rumfahren, das ist irgendwie cool. Aber Spieler, die einfach auf dem Eis rumstehen und nicht mal laufen, das ist total spannend, echt.
Du kannst ja in den 90 Sekunden irgendwas anderes machen. Holst dir eine schöne Kofola aus dem Kühlschrank.
Ja, also genau. Ja, ich fand's total großartig. Ich weiß nicht mehr, was ich da geguckt habe, aber ein Spray-Sprecher hat's eigentlich auf den Punkt gebracht. Powerbreak, ja, und sein Verein hatte Werbung. Ja, 90 Sekunden lang Werbung. Und dann ist die Werbung zu Ende und er sagt, ja, ich nehme mal an, unsere Zuschauer haben das jetzt genutzt und haben sich irgendwas aus dem Kühlschrank geholt. Und ich dachte mir, ja genau das ist der Punkt. Die machen Werbung, aber eigentlich guckt es doch keiner, weil der Erste rennt zum Kühlschrank. Und
ja.
Das ist genau das, also ja, keine Ahnung.
Ja. So.
Ja.
Kommt drauf an, wie weit der Kühlschrank wegsteht. 90 Sekunden.
Ja, gut. Ja, wer Eishockey guckt und gut vorbereitet ist, hat natürlich einen Kühlschrank direkt daneben stehen. Ist klar.
Ja. Okay. Hast du noch was zur Lage der Liga?
Lass mich kurz gucken. Naja, also es gibt noch ein spannendes Team in der Liga eigentlich, so ein bisschen. Ja, doch, kann man sagen. Ausnahmsweise nicht Rico. Bibi. Ja. Die haben sich ja wieder so ein bisschen gefangen zuletzt. Aber Bietigheim auf Platz 10 kämpfend um die Pre-Playoffs ist irgendwie auch ein neues Bild, so, ne?
Lang nicht gehabt, ne?
Ja, also das ist sehr ungewohnt und da ist ja auch sehr unruhig, wenn man das so mitkriegt, was da so los ist. Und sie haben ja eigentlich noch gute Nachverpflichtungen auch gemacht. Also ich finde immer auch Guillaume Leclerc großartig. 10 Tore, 10 Vorlagen in 17 Spielen war ja auch eine super Verpflichtung eigentlich.
Ja.
Und jetzt auch Miles Fitzgerald haben sie ja geholt, der hat auch bombig eingeschlagen, aber man fragt sich so ein bisschen so, ja, reicht das, also sie hatten ja auch diesen Brandbrief zwischendurch da, wo klar gesagt wurde, das Geld reicht nicht, ne? Hm. Du erinnerst, das hast du wenigstens mitbekommen, hoffe
ja,
ich.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Und finde ich ganz spannend, dass sie jetzt so am Ende erst so die, sagen wir mal, besseren Ausländer verpflichten, also als wenn man so vorher so ein bisschen Geld sparen musste, weißt du?
Ja gut, jetzt sind sie billiger, ne? Sonst würden sie ja jetzt nicht mehr kommen.
Ja, natürlich, aber das ist halt auch ein interessantes Konzept, ne? Also, ja, keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch, also Bietigheim finde ich insofern echt sehr, sehr spannend, weil also Playoffs ohne Bietigheim oder Playdowns mit Bietigheim, das wäre irgendwie komisch.
Hätte mal was. Also, naja, nicht...
Ja, ich weiß, was du meinst. Das wäre mal was anderes, ja.
Ja, genau.
Ja, aber das ist auch noch so. Aber ansonsten, ja, was will man über die Teams sagen?
Nein,
Ein
wir
Spiel
können
gewinnt man und ein Spiel verliert man. Das hat man jetzt wieder gesehen, ne?
ja, nein, aber wir können ja auch einen Haken dran machen und ich denke, wir haben auch ausführlich genug über die Lage in der DL2 gesprochen und ja. Können wir eigentlich noch ein bisschen über die Jugend reden? Und beginnen wir mit den 89ers.
Die
Die.
Jugend beginnen wir mit den 89ers.
Ja,
Das
die.
ist jetzt schon witzig.
Die 89ers,
Diese
okay,
ganzen ewig jungen, ja.
wir reden über die EJK. Besser?
Ja.
In irgendeinem Spielbericht habe ich das gelesen. War das gegen Lauterbach oder so? Die jungen Huskies. Lauterbach gegen die 89ers war das. Ja, da haben die auch geschrieben in der Lauterbacher Zeitung, da keine Ahnung, wie die heißt. Die jungen Huskies.
Osthessen irgendwas, oder?
Ja, kann sein. Oder irgend. Egal. Auf jeden Fall. War das eine sehr schöne Formulierung.
Ja, die jungen Huskies.
Ja.
Das ist schon schön.
Okay. Wir reden von
Guck auch
den.
gerade, wer war denn eigentlich der Älteste auf dem Eis gegen Lauterbach? Das war
Rob, oder?
Alexander Engel mit.
Okay.
Nee, Paul Sinitzin, 80er Jahrgang.
War Robitaille nicht dabei? Okay.
Nee, Sinizin war der alte Mann quasi an dem Tag. Oder auch Captain.
Sinizin ist immer Captain, wenn er da
Ja, natürlich.
ist. Gut, die spielen am Sonntag zu Hause um 18:30 Uhr gegen Wallernhausen. Also wer Sonntag dann doch unbedingt noch Eishockey gucken möchte, kann ja mal nach Kassel in die Halle kommen und die Huskies sind spielfrei parallel.
Ja, stimmt, das kann man auch wirklich nutzen.
Ja.
Ja, wir müssen noch erwähnen, Nachtrag, ne? Also wir hatten ja gemutmaßt, wo Wallernhausen eigentlich spielt. Es ist Lauterbach. Das wurde uns so auf 73 Kanälen mitgeteilt oder so.
Ja, so, als wenn
Alle wussten es, so
Idioten.
wie ich. Ja, genau.
Ja, jetzt wissen wir es auch.
Ja, aber Sonntag ist ja in Kassel.
Genau. Ja, Gruppe Nord ist bereits im Sack. Ja, weiter geht's mit der Endrunde. Es wird eine Einfachrunde gespielt. Und dann spielt man gegen Bitburg, die Miezekatzen 1B und Bad Nauheim. Ja, endlich dann halt auch mal wieder quasi eine richtige Hessenliga.
Ja,
Und.
also die Ergebnisse waren ein bisschen, also ja, war ein bisschen zu hoch, ne? 23-0 bei Eintracht 2 oder 24-1 gegen Ice Devils ist halt irgendwie auf Dauer ja nicht so spannend. Es wird auch ganz spannend, wer Topscorer der Vorrunde der 89ers wird. Also so wie ich das hier sehe, führt aktuell mit 41 Punkten Patrick Behrendt und auch mit 16 Toren, das ist auch das meiste. Aber er wird verfolgt. Weißt du von wem?
Nein.
Alexander Engel. 2 Punkte weniger, weil er hat 2 Tore weniger. Er hat nur 14 Tore und 39 Punkte. Und mal gucken, wer von den beiden am Sonntag sich dann noch die interne ja, Scorer-Wertung krallt für die Vorrunde.
Also wer den Kasten Bier bezahlen muss.
Genau.
Okay. Ja, ich mache noch die Ice Cats. Die haben nicht gespielt und die spielen auch nicht. Genau. Also letztes
Ja.
Wochenende nicht gespielt,
Ja, U20 spielt zu Hause am Samstag um 13:45 Uhr und Sonntag um 11:15 Uhr gegen Weißwasser.
ja.
Ach, das kann nicht sein. Das ist eine alte Meldung. Wer hat denn das hier wieder eingetragen?
Wer hat's denn nicht rausgelöscht?
Wer hat denn das hier wieder eingetragen?
Nein,
Gut, dass
lieber.
ich das alles schon im Kopf habe so, und dann schon weiß, wenn ich Blödsinn sabbel.
Alles gut.
Ich glaube, die U20 hat dann wahrscheinlich
Die ist
spielfrei.
spielfrei.
Ist spielfrei, ne? Komplett.
Ja.
Auch gut, dann kann die U17 mit voller Kapelle in Chemnitz antreten, was du jetzt erzählst.
Genau, die U17 spielt nämlich oder hat am letzten Wochenende in der Bundesliga Nord vor eigenem Publikum mit 3:2 gegen Erfurt gewonnen und einen Tag später in Erfurt konnte man dann nicht mehr gewinnen, hat dann 1:5 verloren. Samstag und Sonntag geht es dann auswärts, wie Nils eben schon gesagt hat, in Chemnitz gegen Chemnitz. Ja.
Ja, die U15 hat in der NRW-Regionalliga B, oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Endrunde oder so? Also quasi
Ja,
Abstiegsrunde mit
genau.
5 zu 8 gegen in Neuss verloren. Also erste Niederlage in dieser Runde. Aber ja, gut. Kleiner Rückschlag, weiter geht's, würde ich sagen.
Genau. Die U13, die hat mit 10 zu 3 in der Hessenliga-Partie gegen Lauterbach gewonnen, zu Hause. Samstag geht es auswärts in Frankfurt gegen die Frankfurter 1B um 17:30 Uhr. Ja. Das ist gut für den Coach, denn er kann einfach direkt in Frankfurt bleiben. Weil U13 und U7-Coach ist ja Ernst und die U7 spielt morgens um 10 Uhr in Frankfurt auch ein Turnier. Gegen Frankfurt, Bad Nauheim und Nils? Du darfst jetzt mal raten.
Darmstadt.
Habe ich dir schon mal verraten, oder?
Das sind doch die einzigen, die noch Sinn machen. Darmstadt, EKU Mannheim, Spielgemeinschaft.
Nee, die Spielgemeinschaft wird, also keine Ahnung, wie viele Kids wirklich aus Darmstadt kommen, aber die Spielgemeinschaft wird Darmstadt-Frankfurt sein an dem Tag.
Ah, okay, aber überhaupt nichts mehr aus Lauterbach.
Die haben ja keine Kinder in dem Alter. Das ist das
Ich dachte, die
Problem.
hätten noch eins übrig oder so.
Ja, ich, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder Lauterbach wirklich hat.
Aber ist doch krass, also ich meine, hatten sie nicht zu Saisonbeginn noch ein paar?
Nee. Also
Gar nichts mehr. Also sie hatten wirklich schon die ganze Saison nichts.
nein, aber die haben gemeldet. Ja.
War man halt
Gucken
optimistisch, ja.
wir mal. Muss man auch schauen, wie sich dann
Waren
nächstes Jahr auf
denn.
die U9 auswirkt.
Ja gut, dann wird wahrscheinlich ein Jahrgang dann halt komplett ausfallen in Lauterbach, ne?
Ja, muss man sehen.
Darf halt eigentlich auch nicht passieren. Waren denn noch Turniere? Irgendwie haben wir was verpasst im Januar? Musst du noch von irgendwelchen Turnieren erzählen oder?
Die U9 war noch unterwegs, ja. In Bad Nauheim und in Frankfurt. Im
Gute
Januar.
Ergebnisse?
Ja. Enge Spiele, aber jetzt, ja, platzierungstechnisch vor Lauterbach und dann jeweils hinter Frankfurt und Bad Nauheim. Waren aber eigentlich immer knappe Spiele, also hätte auch anders ausgehen können. War okay, also.
Also sind die Altersklassen relativ eng beisammen in der.
Ja, würde ich schon sagen. Also an guten Tagen, sag ich mal, kannst du auch Frankfurt und Bad Nauheim schlagen, aber ja, da geht es ja nicht darum. In NRW gibt es nicht mal, habe ich gesehen, also eigentlich ist das auch so, gibt es nicht mehr Anzeigen auf den Tischen. Da werden auch keine Ergebnisse, Zwischenergebnisse, da wird nichts durchgesagt. Die zelebrieren das dann noch ein bisschen anders, als das in
Aber
Hessen gemacht wird.
bin ich jetzt kein Fan von. Also ich
Also
finde auch Kinder können lernen, dass es im Sport Gewinner und Verlierer gibt und dass Verlierer halt keine Sch Also ich finde, verlieren muss man lernen, nicht gewinnen.
die wissen das auch ganz genau. Also du
Ich
hast
wollte
es.
gerade sagen, die zählen doch selber mit, oder?
Ja, das hat man auch gemerkt. Also die haben ganz genau gewusst, dann wer der Turniersieger ist und wer der Nicht-Turniersieger ist. Und das kriegen Kinder in dem Alter, glaube ich, schon ganz gut mit. Ja. Ob das so der richtige Weg ist, keine Ahnung. Hat sich der DB so ausgedacht. Wie wird das in. Wir können ja mal. Oder weißt du das? Wie wird das in anderen Ländern gehandhabt? Weißt du aus dem Stegreif nicht, ne?
Also ich weiß, dass es in den USA auch diese Bewegung gibt, von den Eltern, die jammern, dass ihre armen Kinder schwer traumatisiert werden und in die Psychiatrie müssen, weil wenn man mitzählt, das ist ja wirklich teilweise, wird ja so abstrus argumentiert. Auch in Kanada gibt es das wohl schon, aber ob es da eine feste Regelung gibt, kann ich ja nicht sagen.
Okay.
Also wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, dass man auch verlieren lernt und weil sonst hast du irgendwann diese ganzen Trottel da draußen rumlaufen, die alle bei Niederlagen völlig durchdrehen. Also auch im Leben.
Hey, mich hätte so interessiert, wie die skandinavischen Länder das machen, aber das ist deine Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast.
Ja, kann ich gerne rausfinden.
Ja. Okay. Gut, wir haben eigentlich soweit am Ende. Haben wir noch irgendwas? Wollen wir den Werbeblock? Wir machen jetzt den Werbeblock, den 30-sekündigen. Ihr könnt uns auf allen Kanälen folgen: Instagram, Facebook, Twitter. Aber am liebsten wäre es uns eigentlich, wie immer eigentlich, wenn ihr euch am Forum anmeldet. Es gibt auch mittlerweile eigentlich einen ganz schönen Beitrag, der eigentlich, finde ich, gar nicht so viel Beachtung findet, wie er eigentlich kriegen sollte. Da hat sich ein Fan tatsächlich Gedanken gemacht. Der hat uns im Vorfeld schon angeschrieben mit Merchandise. Und ihr könnt das auch mal sehen. Also er hat auch ein paar Entwürfe dazu gemacht. Kann ja eigentlich mal auch diskutiert werden. Und wir haben ja auch gesagt, es wäre schön, wenn man mal diskutiert, was sich die Fans eigentlich wünschen an Merchandising, wie das auszusehen hat. Und ja, vielleicht kann man in irgendeiner Art und Weise da mitwirken und auch der GmbH da den einen oder anderen Tipp geben. Die sind ja wahrscheinlich auch froh, wenn man sowas bekommt. Und ja, beteiligt euch einfach auch an Diskussionen im Forum. Finde ich super. Steckt wirklich viel Arbeit drin, das Ganze irgendwie auch am Leben zu halten. Und ist schade, wenn dann immer nur 5-6 Personen dort schreiben. Einfach anmelden. Wir machen auch nichts mit euren Daten. Dürfen wir eh nicht mehr. seit Mai letzten Jahres.
Also wir müssen das jetzt so sagen.
Ne? Genau. Und ja. Ja, so als kleiner Vorausblick, wir haben für März eine ganz coole Aktion geplant, also deswegen wäre es auf jeden Fall wichtig, dass ihr uns auf Twitter folgt unter @connection und notfalls euch auch einen Twitter-Account erstellt, weil wahrscheinlich wird das ja, Twitter-exclusive werden. Ich habe jetzt 3-mal Twitter in einem Satz gesagt, nein, 4-mal, dadurch, dass ich es jetzt nochmal wiederholt habe. Ja, aber wir haben da was ganz Schönes vor und ich denke, das wird auch irgendwie allen gefallen und wird bestimmt auch im Podcast irgendwie einen großen Block bekommen. Und ja, wir haben auch, können wir ja so am Ende mal sagen, dass wir da heute ganz heiß reingekriegt haben, ein paar Gerüchte. Wir äußern uns ja nicht zu Gerüchten, aber gegebenenfalls, wenn das stattfindet, dann kriegt ihr auf jeden Fall einen Sonderpodcast von uns.
Ja, also sollte auch das nur im Ansatz alles so stattfinden, wie wir das gehört haben, dann werden das spannende Zeiten in Kassel.
Und eine exklusive Folge, vielleicht außer der Reihe von uns.
Ja, auf jeden Fall. Also sollte das kommen, denke ich, dann müssen wir ganz spontan auch
ran. Ja. Sehr gut. Ja. Okay.
Also seid gespannt, verfolgt die Medien und also uns. Und ja, dann kriegt ihr es mit.
Sehr gut. Ja, Nils, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit.
Immer gerne.
Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.